Ich freue mich, dass ihr dabei seid beim Podcast «Gesprächskultur». Hier könnt ihr Gespräche beiwohnen mit Menschen, die in unserer Gesellschaft als glaubwürdig gelten, die unabhängig sind, die eine Haltung vertreten und zu der Meinungsbildung beitragen. Herzlich willkommen. Viele Medien stehen unter Druck. Nicht zuletzt, weil das Mediennutzungsverhalten sich dramatisch verändert hat. Lineares Fernsehen ist bald passé. Das Vertrauen in öffentlich-rechtliche Kanäle schwindet, obwohl sie sehr wichtig sind, weil sie im Service Public und der breiten Informationsvermittlung verpflichtet sind. Es gibt viele Menschen, die sich bei ihrem Podcaster oder ihrer Podcasterin ihres Vertrauens informieren. Und diese Kanäle sind dann die Basis für Meinungsbildung. Aber nicht alle Podcasterinnen, nicht alle Podcaster halten sich an Journalistenkodex oder an journalistische Grundsätze oder haben journalistisches Handwerk gelernt. Gesprächskultur möchte einen Podcast anbieten mit Gesprächen, in denen glaubwürdige Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben zu Wort kommen und über ihre Sicht der Dinge reden. Gesprächskultur möchte helfen, Themen, Ereignisse und Aktualitäten einzuordnen. Mein Name ist Karin Landolt, ich bin Journalistin und Moderatorin und mein Grundverständnis vom Journalismus war es schon immer, zur Meinungsbildung beizutragen. Mein erster Gast ist der Moritz Leuenberger, ehemaliger Bundesrat, begnadeter Redenschreiber mit spitzer Federn manchmal und einer grosszügigen Portion Humor ist er ein gern gesehener Gast an Veranstaltungen. Obwohl er ein politisches Leben lang der Sozialdemokratischen Partei angehört hat, wird er doch als unabhängiger Denker wahrgenommen. Und damit gilt er auch als glaubwürdige Persönlichkeit auch außerhalb von seiner Partei. Wir befinden uns hier in der wunderschönen ehemaligen Villa Sumatra in Zürich, einem einstigen Sitz von Julius Macchi, ja, dem Mann, der den Macchi-Würfel erfunden hat. Herzlich willkommen, Moritz Leuenberger.
Ja, guten Tag.
Herr Leuenberger, ich behaupte, Sie werden von der Gesellschaft als glaubwürdige Persönlichkeit wahrgenommen, weil Sie einerseits einen riesigen beruflichen und politischen Hintergrund mitbringen, weil Sie als ehemaliger Bundespräsident ja das wohl höchste Amt erreicht haben, das man in der Schweiz vermutlich erreichen kann, und weil Sie unabhängig von Ihrer Parteizugehörigkeit Ihre Meinung vertreten. Schätze ich Sie richtig ein oder anders gefragt, was glauben Sie, macht Sie zu einer glaubwürdigen Persönlichkeit?
Ja gut, also ich bin ein bisschen überrumpelt über so viel Lob. Wobei, Sie dürften gerne noch ein bisschen weiterfahren. Ich höre das natürlich wahnsinnig gerne, weil ich höre ja manchmal auch das Gegenteil. Oder ich lese auch das Gegenteil oder in Kommentaren und so. Von daher weiss ich, dass ich nicht für alle Leute glaubwürdig bin. Aber das ehrt mich jetzt natürlich und es ist ein guter Einstieg. Das löst mein Mundwerk, wenn man mich so lobt. Also danke vielmals. Also wenn ich jetzt in mich jemanden reindenke, der mich tatsächlich als glaubwürdig empfindet, sind es vielleicht zwei Sachen. Erstens habe ich immer eine gewisse Distanz zu mir selber gehabt. Das ist mir aber auch angekreidet worden. Wenn man also eine humoristische Einstellung zu der eigenen Rolle als Bundesrat hat und sich dann nicht so total ernst nimmt, ist das ja gleichzusetzen mit einer Beobachtung von sich selber von außen, oder? Und sagen, ja, also so ernst kann ich mich jetzt eigentlich nicht nehmen. Jetzt ist das aber nicht im Sinn von allen Leuten. Es gibt also viele Leute, die das reklamiert haben und gesagt haben, das geht nicht, man muss sich ernst nehmen, man muss die Rollen ernst nehmen, man darf sich über die Rollen nicht lustig machen. Aber immerhin, das könnte ein Grund sein, dass ein gewisses Vertrauen da ist. Und was ich natürlich immer, schon im Amt immer gehört habe, Sie sind schon recht, Sie sind gut, Sie sind einfach in der falschen Partei. Oder? Also es ist, damit ist etwas, was mir schon noch wichtig ist. Ich kann mich nicht einfach auf eine Parteizugehörigkeit als wesentliches Charaktermerkmal, ich kann mich mit dem nicht anfreunden. Also ich habe mich immer aufgeregt, wenn steht, Bundesrat Moritz Leuenberger, Klammer SP. Ja, naja, ist jetzt das Wichtigste, oder? Und noch mehr rege ich mich auf, wenn bei Richter, sogar bei jedem Richter, Bundesrichter, hast du immer Klammern, dann noch die Partei dabei. Also gerade jetzt zu einem Richteramt gehört doch, dass wenn man die Rollen übernimmt, die Parteizugehörigkeit keine Rolle mehr spielt. Und ich finde, bei einem Bundesrat halt eigentlich auch. Natürlich, es ist der Hintergrund, aber man ist eben dann für alle da und nicht einfach ein Interessenvertreter von der Partei. Und das hat man vielleicht gemerkt und das mag ich jetzt zu einer Glaubwürdigkeit beitragen haben.
Da verstehe ich richtig, eine gewisse gesunde Distanz zu der eigenen Partei, aber auch zu sich selber. Habe ich das richtig verstanden? Also sie reflektieren ihre Entscheidungen, ihr Wesen, ihre, wie sie mit ihrer Aufgabe umgeht, tun sie sich immer, haben sie gesunde Distanz.
Es sind zwei Sachen. Oder erstens mal, man hat eine gewisse Rolle, wenn man Bundesrat ist. Und die Rolle ist eine wichtige Rolle. Es ist sicher das höchste politische Amt, was es in der Schweiz gibt. Aber man darf dann nicht überheblich werden und dann denken, ja, diese Rolle, das ist das höchste und ich bin jetzt Inhaber von dem höchsten. Also von dem sollte man sich ein bisschen distanzieren. Dann kommt dazu, dass in deren Arbeit man sich ja oder die Meinung oder das, was man dann eben macht oder das, was man entscheidet, immer wieder muss in Frage stellen. Und
das machen nicht alle Politiker.
Nein, vielleicht nicht. Nein. Aber das ist zum Teil schwierig und es gibt nicht immer nur klare Antworten. Und sehr oft kommt man in ein Dilemma. Oder? Da muss man sagen, ja, ich bin eigentlich hin und her gerissen. Und das war für mich eine Regel, die ich mich eigentlich auch daran gehalten habe. Wenn ich in einem Dilemma war, habe ich das auch öffentlich gemacht. Ich finde, das ist auch demokratisch. Dann kann man auch alle daran beteiligen, statt einfach zu sagen, so und so ist es, Peng, fertig, Schluss. Obwohl man ja vielleicht vorher zweifelt hat, ob man nicht die andere Meinung gesagt hat. Wenn man sagt, ja, ich habe lang hin und her überlegt, ich bin jetzt darum und darum zu dem Schluss gekommen. Oder, und dann können die anderen das nachvollziehen und können mitdenken. Und ich finde das insofern eben auch für die Demokratie etwas Wichtiges, dass man zu den eigenen Zweifeln steht.
Dann würde ich sagen, dann sind Sie gerade ein bisschen Gegenpol zu einer Persönlichkeit wie Donald Trump, der immer ja, weiss, dass er alles richtig
das wäre
macht.
Ja, das also wäre ja furchtbar, wenn ich keinen Gegenpol
habe. Bräuchte es mehr Zweifler in der Politik, wo das Dilemma transparent macht?
Ich muss nicht wieder allen anderen einen Vorwurf machen. Oder? Aber ich habe einfach immer dazu gestanden. Aber auch das ist diskutiert worden. Oder? Es gibt Leute... Ja, es gibt... Oder es gibt auch in der Politik oder in den Journalisten gibt's Leute, die sind zum Beispiel früher, die brauchen einen Führer. Oder? Und ich weiss sogar von solchen, die sind, wo ich noch jung war und als Oppositionelle halt dann doch eher auch ein bisschen populistisch war. Also, das muss man auch sagen. Die sind dann Anhänger von mir. Und als ich nachher die Rollen übernommen habe, vom sich selber in Frage stellen, sind die gleichen Leute, die berühmte Journalisten, die sind dann ganz rechts geworden. Mhm. Oder? Weil die haben eine Führerfigur gebraucht. Zuerst bin ich ihre linke Führerfigur und nachher war dann mein Kollege Blocher, den sie dann gehuldigt haben.
Reden Sie von Roger Köppel?
Nein, und ich will auch gar nicht das jetzt aufnehmen, aber es ist konkret über anderes, aber es gibt mehrere solche, ja. Oder?
Und Sie haben nie wollen eine Führerrolle.
Die wollen jemanden, der sie führt. Ja. Oder? Und das muss man halt auch anerkennen.
Das
auch
ist nie ihr Anspruch, so eine Führerrolle einzunehmen.
Ah, wissen Sie, ich auch. Also, ich bin jetzt ein älteres Datum und ich habe verschiedene Phasen gehabt in meinem Leben. Und das ist selbstverständlich, als ich 25 war, mit 26 war ich Parteipräsident. Also, da hatte ich andere Diktus und habe auch Freude am Polemisieren gehabt. Ich hatte Freude daran, meine politischen Gegner anzugreifen. Allerdings nie bösartig und verletzend, sondern es war immer mit einem humoristischen Unterton gewesen, und das ist vielleicht ein bisschen der Unterschied.
Zum Glück.
Aber also, ich will jetzt nicht schon in den Himmel gelobt werden. Oder alles.
Sie sind ja bekannt eben mit dieser guten Portion Humor, schreiben Sie auch immer wahnsinnig spannende und lustige, nein, nicht lustige, auch zum Denken anregende Reden. Sie haben kürzlich in einer Rede die Frage aufgeworfen, ob unsere Demokratie mehr und mehr von Egoismus geleitet werde. Zu welchem Schluss sind Sie gekommen?
Das ist etwas, was mich sehr beschäftigt. Ich finde... Man kann unsere Demokratie nicht reduzieren auf Stimmbürger und Stimmbürgerinnen, die einfach ihre eigenen Interessen wahrnehmen. Es kommt ja dann noch dazu, was sind ihre eigenen Interessen? Das kann man dann auch noch darüber diskutieren. Sondern ich finde, immer wieder sind bei Abstimmungen wenn vielleicht eine Mehrheit Mieter sind, dann hat man dann doch im Zweifelsfall hat man nicht einfach für die Mieter hat sich eine Mehrheit gegeben. Das kann man bei vielen, vielen anderen Abstimmungen sehen, dass alle Leute probieren, im Allgemeinwohl zu denken. Also alle Leute, die abstimmen gehen. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass das nicht zu einem Ideal wird, wo ich dann überall predige. Und ich bin jetzt gerade nach dem Rücktritt oft in Deutschland zu der direkten Demokratie für Reden eingeladen worden. Ich habe mich selber dann aber ertappt, ja, jetzt lobst du ein bisschen allzu verrückt die schweizerische Demokratie. Weil eine grosse Wende hat es gegeben bei der 13. AHV-Revision. Da ist nachher überall von den Gegnern geschrieben worden. Da sieht man, wie egoistisch die Stimmbürger sind. Haben nur für sich geschaut. Oder in der Hinsicht ist gestanden, das Volk lässt sich von den Finanzen blenden. Oder? Also im Gegensatz zu allen Bankern und Managern.
Also sie
natürlich
sind selber
niemals vom Geldlöhnen blenden. Oder? Also, aber das dumme Volk hätte doch jetzt müssen Nein sagen, dass ihre eigene AHV leicht erhöht wird.
Also Sie sind selber im Pensionsalter, Sie haben da nicht aus egoistischen Gründen abgestimmt.
Also das wäre ja sowieso lächerlich, oder? Also ich kann ein Einkommen, wo nicht auf die AHV angewiesen ist. Also das wäre ja ohnehin... aber ja, dort war natürlich eine bestimmte Konstellation. Es ist auch so, dass die Managergehälter bei CS und bei anderen die Leute langsam einfach sich an den Kopf langen und sagen, ja, und wir haben Mühe. Und kann man jetzt das nicht reduzieren, dass sie einfach Egoisten gewesen sind. Und von daher haben sie jetzt für eine leichte Erhöhung von der AHV gestimmt. Also
Sie haben ja eine Statistik damals genannt, 25% der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger folgen allein egoistischen Motiv. Dann muss man sagen, 35% stimmen altruistisch, also ohne egoistisches Motiv, und 45% sind bereit, auf Wohlstand zu verzichten, wenn der Verzicht gleichmäßig erfolgt und man so einen Beitrag zur Gleichheit kann leisten. Sie haben da, glaube ich, aus einem Artikel von der NZZ im Jahr 2024 haben Sie bezogen.
Es ist eine Studie von einem Professor, jetzt, ich weiß gar nicht,
der Glücksforscher Ernst Fehr.
Ernst Fehr, ja, der forscht über das Glück im Staat und hat so eine Untersuchung gemacht. Mhm. Man kann da Vorbehalte haben gegen so eine Untersuchung, aber jedenfalls unterstreicht es, dass die Leute nicht einfach nur im eigenen Interesse gehen abstimmen. Mhm. Dann manchmal komme ich natürlich in Zweifel, bei gewissen Abstimmungen dann merke ich dann die Leute nur gerade, also ich höre den Einzelnen, die dann nur gerade einen Spezialfall haben, den sie jetzt betrifft, und darum stimmen sie dann ja oder nein. Und das, finde ich, ist dann nicht Verantwortung für das Gemeinwesen wahrgenommen, sondern dort folgt man. Es gibt beides, aber in der grossen Mehrheit finde ich, dadurch, dass wir uns gewohnt sind, im Jahr mehrmals zu Sachen abstimmen, ist die Auseinandersetzung mit Pro und Contra von irgendeinem Projekt eben auch geschärft. Und von daher glaube ich, dass unsere Demokratie doch nicht nur gerade bipolar und schwarz und weiß ausgestaltet ist.
Ja, wir sehen es. Am 8. März, kurz nachdem der Podcast jetzt ausgestrahlt wird, stehen wir vor der Abstimmung über die Halbierungsinitiative. Das geht ja um eine massive Kürzung der Gebühren für das öffentlich-rechtliche Fernsehen, Radio, also unseren Informationskanal, Schweizer Radio und Fernsehen, der für alle vier Sprachregionen ja muss da sein, im sogenannten Service Public unter Staat. Wenn ich jetzt rein egoistisch überlege, so ganz kurz denkt, wäre es ja praktisch, ich müsste nur noch 200 Franken Gebühren zahlen, statt jetzt über 300 Franken. Also ich kann mich auf anderen Kanälen informieren.
Ja, aber das wäre jetzt der Egoismus auch wieder nur von der finanziellen Seite angeschaut. Also das eigene Interesse besteht da nicht nur drin, wie viel man für was zahlt, sondern auch, was man dafür überkommt, wenn man zahlt, was auch andere dafür überkommen, was vielleicht geleistet wird, wo meinem Ideal entspricht oder eben nicht. Das ist jetzt nicht ein flammendes Plädoyer für ein Nein gegen die Initiative. Ich möchte nur sagen, was ist in meinem Interesse, das reduziert sich ja dann nicht auf eine finanzielle Frage. Eine Initiative, die nur gerade auf die finanzielle Frage und auf den Neid ausgeht, das finde ich ohnehin, ist eigentlich in einer Demokratie, wie wir sie haben, gar nicht
möglich. Also Sie denken zum Beispiel, dass jemand, der abstimmt, ja auch noch Kinder und Enkel hat und Rücksicht nimmt auf Menschen, die noch Bedürfnisse haben und vielleicht eben Sachen braucht, die ich jetzt persönlich nicht
ja, oder brauche. Wo zum Beispiel sagt, ja, ich finde es eigentlich noch gut, dass es noch eine rätoromanische Abteilung gibt, wo ich hin und wieder schaue, was läuft eigentlich dort. Oder ich finde es eigentlich noch gut, wenn ich noch einmal eine französische Sendung schaue, um unser Land aus einer anderen Perspektive, wie es dort wahrgenommen Antrag. Das ist auch in meinem Interesse. Das ist auch ein Egoismus. Vielleicht noch gewichtiger als 100 Franken weniger.
Apropos Egoismus bzw. individuelles Verhalten, also wo man so ein bisschen auf sich selber schaut. Sie haben einmal als Bundesrat gesagt, wo es, glaube ich, damals um das Thema Klima gegangen ist, auf die Frage von einem Journalist, ob sie mit dem Auto gekommen sind oder mit dem Zug. Und dann haben sie gesagt, ich bin Bundesrat und nicht Moralapostel. Für den Klimaschutz braucht es staatliche Regeln. Das individuelle Verhalten hat nur marginale Bedeutung. Es wäre jetzt fatal, eben, wenn ich jetzt für an mein Portemonnaie denke.
Ich hoffe, ich habe nicht gesagt, es habe nur marginale Bedeutung, weil das hat es nicht. Ich habe mich natürlich auch genervt, wenn wo ich herkomme, war einfach die erste Frage, wie sind sie gekommen? Also, ja. Am liebsten hätte ich es natürlich mit dem Velo gekommen oder zu Fuß. Und so, dann wäre ich ein guter Mensch gewesen. Und das hat mich mit der Zeit ein bisschen genervt, weil auch wenn ich als Verkehrs- und Umwelt- und Energieminister jetzt überall zu Fuß rumlaufen, dann wäre die Schweiz hat sie nicht eine bessere Klimapolitik. Also, und das wollte ich eigentlich sagen. Oder? Da braucht es Regeln. Es braucht eigentlich Regeln, weil man kann nicht nur ans individuelle Verhalten appellieren. Es halten sich eh nicht alle dran. Und von daher braucht es eben auch Gesetze, die für alle gelten. Und das ist gerade, wenn ich eben Bundesrat bin und für diesen Bereich verantwortlich, dann ist das meine Aufgabe und nicht einfach barfuß in der Schweiz umeinander zu laufen. Dann wird nichts besser.
Grössere Hebel haben Sie da, wo Sie mehr erreichen
können. Das ist schliesslich die Aufgabe. Von daher die vielleicht ein bisschen launische Antwort zugeben. Ja.
Genau, aber für das sind Sie bekannt, auch in dem Sinn launisch. Sie bringen ja immer wieder auch mal eine Frage auf oder bringen einem zum Denken mit Ihren Reden oder Ihren Aussagen. Etwas würde mich noch interessieren. Sie holen sich ja die Informationen für Ihre Reden, für Ihre Meinungsbildung auch von verschiedenen Informationskanälen. Wie informieren Sie sich, wie bilden Sie sich Ihre Meinung?
Also da muss ich jetzt sagen, da kann ich nicht als ein Beispiel auftreten. Oder? Wo ich noch im Amt war, ja, da habe ich natürlich Zusammenfassungen von allem, was meinen Bereich betroffen hat, von meinen Diensten bekommen. Oder ich kann ja nicht alle Zeitungen und alle Radio- und Fernsehsendungen kann ich ja nicht gleichzeitig konsumieren. Also da bin ich eigentlich wie privilegiert gewesen. Das war eine Infrastruktur für meine Meinungsbildung. Also dort war das allumfassend gewesen. Es ist damals neu, zum Beispiel ein Blog aufgekommen, das war etwas Neues. Also habe ich auch einen Blog betrieben. Ich habe den Blog selber geschrieben. Das hat auch zu einem Dialog geführt. Es gab viele Reaktionen von Leuten, die etwas dazu geschrieben haben. Aber ich habe dann den Blog gestoppt, oder ich habe dann mal aufgehört, weil ich habe die Verantwortung für die vielen Kommentare, die von anderen Seiten kommen, nicht mehr übernehmen können. Ich hätte das alles allein müssen lesen. Das geht dann einfach nicht.
Haben Sie da keinen Digital Manager gehabt damals?
Ich wollte das nicht. Ein Blog, wo mir jetzt ein Kommunikationsbeauftragter schreibt, also das ist kein echter Blog. Okay. Nein, das wollte ich nicht. Das war eigentlich nur die Einleitung, dass mit dem Rücktritt ich nachher auch nicht zu Social Media gegangen bin. Also von daher bin ich nicht typisch. Ich sage auch nicht, dass ich jetzt ein besserer Mensch, weil ich das nicht habe. Aber ich selber brauche es nicht. Es fremdet mich ein bisschen an. Weiss aber, dass wenn ich im Amt wäre, müsste ich natürlich auf diesen Social Medias umeinander gleiten. Dann muss man sich auch kommentieren und dort wieder antworten. Aber ich, jetzt mag ich einfach nicht mehr dermassen mitten im Kampf getümmelt sein. Und allein schon bei den gewöhnlichen Zeitungen online jetzt hat es dann wieder Kommentare, wo man sich immer an den Kopf legt, muss ich mir eigentlich so Zeug überhaupt noch bieten lassen. Also meine aktive Kampfeszeit, die ist jetzt eben vorbei und jetzt habe ich noch wenige Zeitungen, wo ich meistens online lese und sicher nicht seriös genug und sicher nicht von A bis Z. Ich ertappe mich immer sogar dabei, dass ich bei der Überschrift denke, oh, das habe ich ja schon vor 30 Jahren gesagt, das muss ich gar nicht mehr lesen. Und nachher bei der anderen sage ich, ja, das ist, stimmt ja sowieso nicht, das muss ich gar nicht lesen. Und dann bin ich ziemlich rasch fertig mit diesen Zeitungen. Also ich bin kein idealer News-Konsument.
Aber wenn Sie sagen, das haben Sie vor 30 Jahren schon gelesen, könnte man den Verdacht bekommen, die Geschichte wiederholt sich.
Ja, allerdings.
Auf was beziehen Sie jetzt das zum Beispiel? Was Sie das Gefühl haben, das kennen Sie seit 30 Jahren?
Ja, wissen Sie, es ist natürlich zum Teil in der Verkehrspolitik, wenn es irgendwie heisst, jetzt ist irgendetwas ganz Neues, hat jemand wahnsinnig lanciert. Man sagt, das habe ich ja denke, damals auch schon lanciert, bin einfach nicht durchgekommen damit. Aber vielleicht, es kommt mir jetzt nicht alles im Detail in den Sinn, aber es gibt immer wieder die Sachen, auch in der Energie und auch in der Klimapolitik.
Mhm. Apropos, Geschichte wiederholt sich. Geopolitisch wird die Welt ein bisschen durchgeschüttelt. Wir haben verschiedene Machthaber in grossen Ländern mit sehr viel, Muskeln, die ihre Muskeln spielen lassen. Erschüttert Sie das, wenn Sie an sagen wir, die Entwicklung von unseren Demokratien denken? Machen Sie sich Sorgen um die Demokratie weltweit in Ländern, wo eben ein alles ins Wanken kommt? Ich denke jetzt an die USA. Machen Sie sich Sorgen um die Demokratie in der Schweiz?
Ah, jetzt bin ich geistig, habe ich schon gemeint, ob Sie fragen, ob wir uns Sorgen um Demokratie in den USA machen und so weiter.
Also, Sie dürfen natürlich auf beides antworten.
Verstehen Sie, da hat sich sehr, sehr vieles geändert. Und ich gebe zu, ich habe andere Hoffnung gehabt, wie sich die Welt entwickelt. Ich habe bei Amtsantritt, ich weiß nicht, im Roten Kreuz mal besucht, nicht mehr so die Karten angeschaut, wo dass es noch Kriegsgebiete gibt in der Welt. Und ich habe dann auch gedacht, ja, da muss man jetzt nur noch schaffen und wir schaffen das, dass es eine Welt gibt, praktisch ohne Krieg. Und bin natürlich durch die Entwicklung jetzt unglaublich enttäuscht und muss sagen, ja, da habe ich mich geirrt. Und was mich da dabei an dieser Entwicklung und der Reaktion in der Schweiz eben auch ein bisschen traurig macht, ist, wie das jetzt eben benutzt wird, ja, die Linken, was die alles, was die gesagt haben, die haben noch da eine Welt mit Frieden beschworen und
Abschaffung von der Armee, oder?
Und, ja gut, das sind dann wieder noch einmal, da bin ich nicht dafür
gewesen. Aber ein links
ja, aber nein, links ist, es ist mir eben auch, die Einteilung in links und rechts stört mich eben auch ganz wahnsinnig. Also wenn ich da die NZZ lese, dann sind also Antisemiten, das sind die Linken, oder? Und die Linken sind die Bösen. Und dann denke ich, ja Gott, verdeckelt bin ich jetzt eigentlich ein Linken. Das ist die Einteilung in links und rechts, finde ich, von beiden Seiten. Oder? Und bürgerlich und links, ich kann das nicht nachvollziehen. Da gibt es natürlich von linksextremen Terroristen, wenn wir gar nicht darüber reden, wo man da steht, narzisstische Naivling bis zu eben SP-Exekutiv-Mitglieder, die an eine Sozialdemokratie glauben und sich dafür auch mit Kompromiss einsetzen, gibt es alles. Oder? Und von daher finde ich, die Pauschalisierung die bringt mich auch gerade auf die Palmen.
Trägt dazu bei, dass Demokratien ein bisschen gewackelig werden, weil man nicht mehr aufeinander zugeht?
Das ist eine grosse Gefahr. Ja, also gewackelige Demokratie. Also, jetzt zum Beispiel ein Politbeobachter, von dem ich sehr viel halte, muss ich jetzt unterstreichen, oder? Also ich finde es absolut fantastisch, was er macht und was er sagt, Michael Herrmann. Er hat aber auch die Spinnennetz, wo man kann genau schauen kann, wie links und wie rechts und wie sozial und wie nicht ist jemand gemacht.
Vielleicht noch schnell, das ist der Sozialgeograf, der mit der Firma Sotomo viele Studien macht.
Ja. Und also noch einmal, meine höchste Bewunderung für ihn, ich habe ganz tolle Sachen von ihm gelesen, über Grenzen einmal, das Heft, also wirklich ein Meisterwerk. Nur, die Typisierung oder die Kartografisierung von einem politischen Mensch, mit dem habe ich ein bisschen Mühe.
Es ist eine Schubladisierung wahrscheinlich.
Ja, ja, es ist natürlich ein interessantes Spiel, aber plötzlich wird das zu einem Glauben, oder, wo jetzt Leute genau schauen können, wie links und wie rechts und wie blau und wie rot ist jemand. Und mit diesen Typisierungen habe ich ein bisschen Mühe.
Wir waren noch dabei, die Gefahr, die der Demokratie im Moment bevorsteht. Oder wenn wir an die USA denken, was glauben Sie, sind Sie zuversichtlich, dass nach Donald Trump wir jetzt die Wertebasis, die Sie vorher, wo die USA mit Europa teilt hat, Menschenrechte, Solidarität, regelbasierte Abkommen, kommt das wieder zurück? Oder glauben
Nein,
Sie,
ist da? Nein, ich eigentlich im Moment gar nicht von dem aus. Natürlich hoffe ich das, oder? Aber ich bin ein Schweizer, der da zuschaut. Oder? Natürlich erhoffe ich mir, es gäbe wieder einmal einen Staatsmann wieder Obama. Aber wir müssen schon davon ausgehen, dass sich da jetzt Entscheidendes geändert hat. Und nur gerade denken, ja, es kommt dann schon wieder gut, ist wahrscheinlich nicht. Das wäre keine gute Einstellung, sondern man muss sich neu auf eine neue Weltlage einstellen. Wir müssen uns selber auch. Wir müssen auch da. Oder, das sage ich ja immer, auch der grösste politische Gegner hat vielleicht nicht mehr ein Körnchen Wahrheit in dem, was er sagt. Und das gilt auch beim Trump. Oder? Das gibt es natürlich,
indem er gesagt hat, NATO muss, zum Beispiel, Europa muss sich selber
ja, nicht fit nur machen. Selber, aber vor allem, sie kann sich nicht einfach nur darauf verlassen, dass die USA denn das sowieso zahlt. Und die Schweiz erst recht, oder? Die dann sagen, nein, niemals in NATO, kann ich verstehen, nur tun wir ja von dem, was die NATO leistet, eben auch profitieren, und zwar auch wirtschaftlich profitieren. Und das hat man einfach jahrzehntelang verdrängt, oder? Und von daher glaube ich, jetzt kann man einfach, ja, vielleicht wird dann alles wieder gut, dann müssen wir immer noch nichts machen. Nein, wir leben jetzt in einer anderen Welt und müssen uns darauf einstellen. Mhm. Das gehört eben auch zu einer Politik, oder? Dass man eine Situation, eine neue, situative politische Wahrheit muss anerkennen und sich darauf muss einstellen.
Und die Schweiz, färbt das auf die Schweiz ab, wenn so, sagen wir jetzt, Kriegsgurgel bzw. Menschen, die mit der Macht des Stärkeren eben können regieren, färbt das ab auf die Schweiz? Müssen wir uns in der Schweiz Sorgen machen?
Also, erstens einmal, das ist im Moment eine Tendenz, die wir beobachten. Also die Zunahme von Diktatoren, die ihr Amt eigentlich auch brauchen, um sich selber zu bereichern, wo der Stärkere sich durchsetzt. Das sind zum Teil auch kulturelle Entwicklungen. Es ist ein Zeitgeist, sagt man zum Teil, ein Mainstream. Und es war noch immer so, dass die Schweiz das auch mitgemacht hat. Ich selber bin eben 68 bin ich politisch ein bisschen geformt worden. Das ist auch eine Bewegung, die aus Amerika kam. 67 heisst denn dort, oder? Das waren Studentenrevolten. Und nachher hat das in Europa angesteckt und mit ein bisschen Verspätung dann auch noch in der Schweiz. Und wenn man sich selber beobachtet und sagt, ja, ich bin damals auch vom Zeitgeist angesteckt worden, dann muss man wissen, es gibt auch heute Leute, auch in der Schweiz Leute, die sich natürlich anstecken von dem Macho-Gehabe, mhm, wo jetzt salonfähig wird. Mhm.
Und was machen wir damit? Also das heisst, das passiert einfach. Und wir können
ja, das gar nicht wehren. Es kommt darauf an, was man eben für Hoffnung hat. Sie haben jetzt vorher gesagt, haben das Wort Hoffnung auf Rückkehr von demokratischen Werten in den USA geäussert. Und an so einer Hoffnung muss man natürlich arbeiten. Also wenn wir jetzt von der Schweiz reden, die Leute, die ein Ideal von unserem Land mit verschiedenen Sprachen, mit verschiedenen Kulturen, mit Dialog, mit Kompromissbereitschaft, wo das eben nicht verspottet, sondern darauf bauen, weil sie daran glauben, die müssen natürlich auch daran arbeiten. Sie können nicht einfach nur hoffen und sagen, ja, hoffentlich kommt wieder mal jemand gut. Sondern sie müssen sich eben politisch engagieren, in ihrem Sinn.
Aber die Schweiz soll sich auch mit den Stärken von der Europäischen Union identifizieren und mit ihr zusammen quasi die eigene Stärke, die eigene Identifikation finden, Stärken, Stirn bieten, oder soll sie Kompromiss suchen mit den USA?
Also erstens einmal, natürlich soll sie Kompromiss suchen mit den USA, aber es ist im Moment sieht das ja völlig hoffnungslos aus. Da freut man sich zwar über den
Supreme Court,
über das höchste Gericht, genau, und dann nachher am nächsten Tag oder am gleichen Tag ist schon wieder ein anderer Zoll und so weiter. Also auf alles kann man nicht einfach hoffen. Und da ist eine Beziehung aufgelöst worden, in der Form, wie sie bis jetzt war. USA, Europa, inklusive Schweiz. Und da müssen wir uns neu aufstellen. Wir müssen auch sehen, wir allein können so wenig machen. Es gibt gerade jetzt bei KI oder bei der Problematik von der Technologiekonzern aus dem Silicon Valley. Wie oft sagt der Bundesrat, er schreibt es ausdrücklich in seinen Antworten, die Schweiz ist zu klein, als dass wir da etwas Genaues sagen können. Wir warten, was die EU macht.
Das finde ich
so ist es, oder? Ja, es ist eine Tatsache. Mhm. Nein, ich kann es sogar verstehen. Nur können wir nicht gleichzeitig sagen, ja, mit der EU wollen wir überhaupt nichts zu tun und haben keine bilaterale Verträge, haben wir allein können alles. Auf Schritt und Tritt sehen wir, dass wir eben nicht allein alles können. Mhm. Ja, und in der ganzen Welt gibt es Verbund von Ländern, ASEAN und überall. Ganz allein ein kleines Land kann das nicht lesen. Und mit wem kann sie denn? Die EU war einmal mit uns immer sehr korrekt, war ein verlässlicher Partner. Und dass wir jetzt da keine bilaterale Verträge machen sollen, das kann ich also nicht ansatzweise verstehen. Das schaden wir uns dann gross. Dann, aber also jetzt sind wir ja da nicht bei der... Die Abstimmung steht noch bevor.
Wenn Sie jetzt, das ist jetzt eine rein hypothetische Frage, aber angenommen, Sie wären noch im Amt, wie könnte die Schweiz jetzt an Glaubwürdigkeit punkten, wenn man die Gemengelage in dieser geopolitischen Situation anschaut? Was wäre Ihr Wunsch oder Ihre Strategie, wie Sie umgehen würden, um die Glaubwürdigkeit der Schweiz bestmöglich vertreten?
Glaubwürdig zu sein und nicht darüber zu reden. Oder? Also ich selber habe erlebt, wie die Mitarbeit in der EU sehr gut war. Oder? Weil ich eben sehr lange im Amt war, 15 Jahre, bin ich dann an alle Ministertreffen von der EU, also wo mein Amt betroffen haben, also Verkehr, Energie, Umwelt, an allen bin ich dabei gewesen und habe durch die Länge, weil ich bin natürlich der Amtsälteste mit Abstand gewesen, oder nach 2 Jahren haben die alle schon einen neuen Minister, dort konnte ich Gedanken äußern, die sind übernommen worden. Also ich habe gar nicht einen Antrag stellen mit Abstimmung und so weiter. Also das ist auch eine Art Glaubwürdigkeit, wo die Schweiz durch ihr anderes System von Konstanz und von langer Mitgliedschaft in der Regierung eben hat und kann ausspielen. Dann muss sie eigentlich nicht sagen, wir beschließen jetzt glaubwürdig zu sein, sondern sie müssen sich einfach glaubwürdig verhalten und loyal. Mhm.
Was ist Ihr Wunsch vielleicht so ein bisschen für die Zukunft? Was wünschen Sie sich für die politische Schweiz in Zukunft?
Ja, wie gesagt, ich, ich glaube an den Dialog und meine Arbeit hat darin bestanden, zwar deutlich zu sagen, was meine Idealvorstellung ist, im Wissen, dass ich oft mit dieser Idealvorstellung nicht durchkomme, dass ich sie allein nicht umsetzen kann, dass ich darum mit anderen muss Kompromiss finden
und Verbündete finden, oder?
Ja, also, und ich, das ist ja eigentlich das Wesen von einer Demokratie, wo wir darauf stolz sind. Jetzt kann man sagen, es ist ein bisschen nostalgischer, ja, zugeben, aber das ist jetzt etwas, wo ich daran geglaubt habe. Und ich glaube auch, dass unser Land das machen kann. Und habe auch nicht so Zweifel. Also jetzt auch in diesen Abstimmungen und bei diesen Wahlen, ich sehe, dass doch immer wieder politische Gegner miteinander reden, zur gleichen Sache und vielleicht auch aneinander vorbeireden, aber es war früher auch nicht anders. Aber immerhin, der Versuch ist da. Und bei uns wird ein Gegner nicht einfach zur Sau gemacht und verteufelt. Und es gibt Tendenzen, und die sind allerdings zu bekämpfen. Also da haben wir ein Ideal und auch eine Aufgabe, an dem festzuhalten.
Sie haben vorhin gesagt, Sie konsumieren die Medien nicht mehr so intensiv konsumieren wie früher, aber kann man sagen, die Medien tragen zu dieser Polarisierung bei, zur Vereinfachung, zu Populismus?
Die Medien sind immer auch ein Spiegel der Gesellschaft und ganz ohne Populismus geht es eben nicht. Wie gesagt, ich habe das Sammeln auch. Es gibt gewisse Zuspitzungen, gewisse Sachen sind so kompliziert, dass man sie halt dann auch auf einen einfachen Nenner muss bringen. Das ist nicht vorwurfsvoll. Ja, was mit den Namen ein bisschen, wenn natürlich im Schweizer Radio und Fernsehen immer heißt, wir ordnen ein, mit dem soll jetzt doch mal aufhören, oder? Die Welt ist eine Konstellation und wir sagen euch jetzt, wo was ist.
Ist das bevormundend?
Ja, finde ich. Sie sollen doch sagen, wenn schon unser Korrespondent hat die und die Einschätzung, aber jedes Mal, wenn sie sagt, wir ordnen ein, finde ich es von einer Überheblichkeit. Aber sehen Sie, ich kritisiere immer deshalb. Genau, aber darum stimme ich jetzt nicht ja für die Initiative. Natürlich. Aber Sie sollen mal aufhören mit dem Besserwisserischen, sondern sagen, dass Sie selber ja auch auf der Suche nach der Wahrheit sind und sie nicht schon gegessen haben.
Man kann sagen, so wie Sie sich immer auch ein bisschen anzweifeln, das Dilemma auch transparent machen und sagen, dass man mit einem Thema oder einer Entscheidung hadert, dass das ja, legitim ist.
Ja, und das tut ja die Leute anregen, selber auch zu denken, was tue denn ich, statt einfach blind hinten anrennen, einer Meinung. Ja, mhm.
Das geht bei unserem Podcast. Und ja, ein bisschen Auslegeordnung, nicht einordnen, sondern einfach einmal darüber diskutieren, wie jemand mit einer Thematik umgeht, wenn er sich einem Thema annähert. Um das geht es, wenn man sich ja seine Meinung bildet. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie mit mir den Auftakt gemacht haben. Vielen Dank, Moritz Leuenberger.
Gerne, danke.
Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich ganz herzlich fürs Zuhören. Vielleicht hören wir uns bei nächster Gelegenheit. Mein nächster Gast ist Saida Keller-Messali. Sie ist Menschenrechtsaktivistin, Islamismusforscherin. Auch sie hat einen grossen Rucksack aus ihrer persönlichen und beruflichen Erfahrung. Ich freue mich, wenn Sie auf diesem Kanal wieder mit dabei sind. Der Podcast «Gesprächskultur» gibt es auf vielen Plattformen, dort, wo es Podcasts gibt. Herzlichen Dank.